Unser Aufnahmegerät steht vor dem Gebäude der Ministerien in der Wilhelmstraße.
Punkt 10 Uhr, Wilhelmstraße, Ecke Zimmerstraße. 100 Meter vor uns am Gebäude des sogenannten Hauses der Ministerien. Eine Barriere, dahinter etwa 20 bis 30 Volkspolizisten. Hier an dieser Ecke hat sich der Unwillen der Demonstranten zum ersten Mal bewiesen, als sie einige Fensterscheiben des Ministeriums einschlugen und das berühmte Schild Ende bzw. Anfang des demokratischen Sektors vollkommen zertrümmerten. Wir sind jetzt ein Stückchen hinuntergegangen, 50 Meter vielleicht, und stehen am rückwärtigen Zaun. Tor 12 ist hier zu lesen, des Hauses der Ministerien. Ein Kohlenplatz, ein Hof. Auf und ab patrouillieren die Volkspolizisten mit Maschinenpistolen umgehangen. Bis vor wenigen Minuten noch stand eine Menge von etwa 50 Personen aus dem sowjetischen Sektor und aus der Ostzone hier am Zaun, um mit den Volkspolizisten ein Gespräch anzufangen. Sie wurden aber nach kurzer Zeit vertrieben und sind jetzt auf der westlichen Seite in Richtung Potsdamer Platz gegangen. Von fern schallt ein starkes Stimmengewirr zu uns hier herüber, und wie wir durch den Polizeifunk der Volkspolizei eben erfuhren, sind es etwa 5000 Demonstranten, die Mauerstraße Richtung Leipziger Straße sich aufgebaut haben. Ein einzelner Funkwagen der Volkspolizei gibt seit anderthalb Stunden ständig Notsignale. Er ist eingekreist von den Demonstranten und auch der zur Hilfe geeilte Wasserwerfer konnte den Funkwagen nicht befreien. Die männlichen Angestellten des Hauses der Ministerien wurden ebenfalls zum Schutz für diesen Funkwagen herbeigeholt, aber die letzte Meldung des Funkwagens Toni 14, heißt er, besagt, dass auch die männlichen Angestellten nicht zur Hilfe kommen konnten und die provisorisch errichtete Absperrkette von Zivilisten sofort von den Demonstranten durchbrochen.
10 Uhr und 11 Minuten, wir stehen auf dem Geländer des S-Bahnsteiges Potsdamer Platz auf der westlichen Seite. 10 Uhr und 11 Minuten, Jubel aus 5000 Kehlen der Demonstranten, die hier rings um das Columbia-Haus, das bis vor einiger Zeit die Handelsorganisation, die HO, beherbergte. Was hat sich oben getan?
Ja, oben da, sie haben sich sofort ergeben, haben die Waffen weggeschmissen und haben sich sofort ergeben. Und da haben wir sie abgeführt, freies Geleit gegeben und haben sie der West-Berliner Polizei übergeben.
Und wie viel waren es?
Fünf oder sechs, also das kann ich nicht genau sagen. Ich bin gleich mit den zwei Ersten losmarschiert.
Ja,
Polizeimeister dabei, zwei Oberwachmeister und Hauptwachmeister.
Ja. Wer von Ihnen ist denn schon einige Stunden hier am Platz?
Ich hier.
Ja?
Jawohl.
Hier brennen doch nun diese beiden Buden, also sind gerade runtergebrannt. Das eine war eine Zollbude und weiter hinten auf dem Potsdamer Platz noch irgendeine...
Von der Nationalen Front, Aufklärungslokal der Nationalen Front war das,
Wie hat sich das im Einzelnen abgespielt?
Also die Streikenden kamen vorbei und natürlich Wut entbrannt und schrien immer, wir wollen freie Wahlen. Und Westberliner reiht euch ein, und da sind sie auf das Lokal losgestürmt, also die Streikenden. Die Ostberliner Streikenden sind auf das Lokal losgestürmt und haben es in Brand gesetzt.
Ulbrichts Antwort auf die Forderungen der Arbeiter: Maschinenpistolen und russische Panzer.
Um die Mittagszeit wird die Lage bedrohlich. Sowjetisches Militär ist eingetroffen. Mannschaftswagen, Panzerspähwagen, T-34.
12 Uhr mittags, die Luft am Potsdamer Platz riecht noch brandig. Man versucht einen Blick herüber zu tun, kann aber selber nicht sehen, sondern muss sich auf die Berichte verlassen von denen, die von drüben kommen. Wo sind Sie denn heute Morgen losmarschiert mit einem Demonstrationszug?
Also ich bin von zu Hause gekommen, ja, und bin hier mit ein paar Bekannten von der BVG. Wollten wir uns dem Streik anschließen und sind hier eben nach dem Lustgarten gekommen. Und da sind Demonstrationen gewesen und man ist auch vorgegangen gegen die sogenannten Parteigenossen und so weiter. Und jedenfalls, dann kamen die russischen Panzerspähwagen und im Laufe des Vormittags, wie ich von Augenzeugen gehört habe, sind schon zwei Tote zu beklagen gewesen.
Haben Sie das von jemandem gehört, der selber gesehen hat, oder hat sich das nur so rumgesprochen?
Nein, von einem Bauarbeiter, also was mein Stiefvater sozusagen ist, der hat es selbst gesehen. Und der Arbeiter, der war vollkommen zerfahren, also das heißt, der Kopf war vollkommen breit gefahren.
Das heißt, dass die Panzer über die Menschen weggerollt sind? Haben Sie auch beobachtet, dass geschossen worden ist? Also
nein, geschossen ist noch nicht worden. Aber gegen Mittag, so gegen Viertel zwölf, zwischen Viertel und halb zwölf, fuhren sowjetische Panzer auf, T-34, und sind rücksichtslos über den Lustgarten in die Menschenmenge reingefahren.
In diesem Augenblick sehen wir den Panzer vom Regierungsgebäude kommen. Der ist jetzt mitten auf dem Potsdamer Platz, dreht um, die Menge pfeift und ruft. Im ersten Schrecken sind die meisten in den S-Sektor herübergelaufen. Der Panzer hat jetzt herumgedreht und hat seine Rohre in die entgegengesetzte Richtung gerichtet. Jetzt wendet er noch einmal und fährt jetzt wieder zurück. Eine Mauerruine vom ehemaligen Hotel Fürstenhof ist jetzt genau in unserem Blickfeld. Lautsprecherwagen der Polizei mahnen, die Fahrbahn frei zu machen. Einige Krankenwagen stehen hier bereit, die schon mehrere verletzt in das Krankenhaus Lützowstraße abgefahren haben.
Bitte halten Sie auf hier hinten die Fahrbahn frei.
5 Minuten sind vergangen, inzwischen steigen Qualmwolken von dem Platz vor dem Potsdamer Bahnhof. Ein Zeitungskiosk ist dort in Brand geraten. Wir waren vorhin unterbrochen worden in Ihrem Bericht.
Ich war am Lustgarten gewesen. Jedenfalls hat man da eine Streikleitung gebildet, die ich selbst auch angehöre. Und hat den Generalstreik ausgerufen für heute. Und sämtliche Betriebe haben sich angeschlossen. Die S-Bahn streikt, die U-Bahn legt um 12 die Arbeit nieder. Und die Großbetriebe wie Henningsdorf, Stahlwerke, Siemens Plania und so weiter streiken auch.
Wieder Schauplatz, Potsdamer Platz.
Und nun ist der vieltausendköpfige Demonstrationszug vom Potsdamer Platz mit Sprechchören zum Brandenburger Tor gezogen. Auf der westlichen Seite sind britische Militärpolizisten aufgezogen und haben ihre MPs schussbereit. Auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen sowjetische Panzerwagen mit aufgesessenem Militär. Unter dem Beifall der Bevölkerung in Ost und West sind nun 2 Jugendliche auf das Brandenburger Tor hinaufgestiegen. Sie arbeiten nun an den Fahnenschnüren und immer in Deckung der Fahnenstange versuchen sie sich zu schützen vor eventuellen Schüssen des sowjetischen Militärs, das immer noch auf der Ostseite des Brandenburger Tors in vielleicht 50 Meter Entfernung steht. Nun geht die rote Fahne runter. Die Demonstranten klatschen, sie schwenken ihre Hüte. Sie rufen, wir grüßen das freie Berlin.
Los, eine schwarz-rot-goldene Fahne und ein Berliner Bär.
Die Verbrecher wegkommen, die Verbrecher.
Eine schwarz-rot-goldene.
Der schönste Augenblick unseres Lebens. Wir haben die Bauarbeiter geholt von der Stalinallee, die rote Fahne vom Brandenburger Tor.
Nun sind die beiden Jungen wieder hier unten auf der Straße. Sie werden auf den Schultern der Bevölkerung getragen. Und einem von ihnen wird gerade ein roter Nelkenstrauß überreicht. Und wieder sind 2 Jungen hinaufgeklettert auf das Brandenburger Tor und haben nun die Fahne gelöst. Sie haben sie hinuntergeworfen und hier wird sie nun von der Bevölkerung, von der wütenden Bevölkerung kann man sagen, zerrissen. Die Russen in ihren Panzerspähwagen und LKWs 50 Meter hinter dem Brandenburger Tor haben zugesehen und haben nichts getan. Ja. Einer der Jungen ist hier unten.
Ja, also wir kamen im geschlossenen Zug anmarschiert und haben versucht, die Fahne zu lösen. Wir hatten beide den Entschluss gefasst, 2 Kollegen. Dankeschön. Soeben wird mir ein Fetzen der roten Fahne noch überreicht. Ich freue mich, diesen hier im freien Sektor in der Hand zu haben. Es war keine große Schwierigkeit. Wir wussten nur nicht die Aufgänge. Wir sind, als wir sie gefunden hatten, raufgegangen, versuchten sie zu lösen. Es ist uns aber nicht gelungen, da wir kein Messer hatten. Es sind jetzt 2 weitere Kameraden hoch und die haben sie gelöst.
Was haben die Russen unten gemacht? Ihr konntet doch von oben runter sehen.
Ja, unten standen zwischen den hellen Scharen von Menschen einige LKWs mit Russen, weiter hinten weil vielleicht auch Panzerwagen, ich weiß nicht, ob die hier auch formiert sind, und haben uns zugesehen. Eigentlich ist keinerlei Einwände gemacht worden, jedenfalls nicht tätlich.
Wir sind alle wieder gesund runtergekommen.
Du hast also seit heute früh an dem Demonstrationszug teilgenommen?
Ja, wir sind mit dem geschlossenen Werk marschiert. Nur einige unserer Leiter und Führer sind da geblieben und die ganze Menge ist dem Demonstrationszug gefolgt.
Das Gros des Demonstrationszuges ist jetzt wieder durch das Brandenburger Tor in Richtung Osten die Linden hinuntermarschiert.
Ja, wir wünschen, dass es eine bessere Zeit gäbe, ja, und dass alles eins in eins bleibt, zwischen Ost und West.
Also über die Volkspolizei waren wir erstaunt, es hat uns kein Volkspolizist geschlagen. Sie haben die Ketten durchbrochen, die dann immer wieder neu gebildet wurden, aber geschlagen wurden wir nicht und wir hatten den vollen Eindruck, dass die Polizei mit auf unserer Seite steht. Was wir hier auch am Potsdamer Platz gesehen haben, dass die Polizei ihre Gewehre weggeworfen hat und sich solidarisch mit uns erklärte.
Um 13 Uhr wird über Ostberlin durch den Militärkommandanten des sowjetischen Sektors der Ausnahmezustand verhängt.
Befehl des Militärkommandanten des sowjetischen Sektors von Berlin. Betrifft Erklärung des Ausnahmezustandes im sowjetischen Sektor von Berlin. Für die Herbeiführung einer festen öffentlichen Ordnung im sowjetischen Sektor von Berlin wird befohlen. Erstens, ab 13 Uhr des 17. Juni 1953 wird im sowjetischen Sektor von Berlin der Ausnahmezustand verhängt. Zweitens, alle Demonstrationen, Versammlungen, Kundgebungen und sonstige Menschenansammlungen über 3 Personen werden auf Straßen und Plätzen, wie auch in öffentlichen Gebäuden, verboten. Drittens, jeglicher Verkehr von Fußgängern und der Verkehr von Kraftfahrzeugen und Fahrzeugen wird von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens verboten. Viertens, diejenigen, die gegen diesen Befehl verstoßen, werden nach den Kriegsgesetzen bestraft. Militärkommandant des sowjetischen Sektors von Berlin, Dibrova, Generalmajor.
Sowjetische Panzer gehen gegen die Zehntausende von Demonstranten vor. Sie versuchen, die Innenstadt zu räumen. In der Friedrichstraße und am Potsdamer Platz hallen Schüsse.
Schüsse am Potsdamer Platz.
Offensichtlich ist drüben ein Wasserwerfer oder irgendein anderes Fahrzeug eingesetzt worden gegen die Demonstranten. Man kann es nicht sehen. Sie haben gleich hier wieder Halt gemacht und sind zurückgelaufen. Etwa eine Kompanie von Russen, in 2 Teile geteilt, auf der rechten und der linken Straßenseite, haben die Demonstranten etwa 50 Meter zurückgetrieben. Und nun setzt sich der erste der großen T-34-Panzer in Bewegung und fährt drohend auf die Massen am Potsdamer Platz zu. Er ist ungefähr noch 30, 40 Meter von den ersten Demonstranten entfernt.
Neue LKWs mit russischem Militär voll besetzt und neue schwere Panzerwagen fahren die Wilhelmstraße hinunter. Das Dröhnen der Panzerketten konnten wir vorhin bis hierher zum Brandenburger Tor hören.
Ich habe mit einem Volkspolizeiofficier gesprochen. Und da habe ich gesagt, na, wie stellt sich die Volkspolizei dazu? Und da sagt er zu mir, sagt er, ja, wissen Sie was? Sagt er, wir sind ja Volkspolizei und wir sind zum Schutz des Volkes da. Und das Streiken und das Demonstrationsrecht steht ja in der Verfassung verbrieft. Hat er mir zur Antwort gegeben.
Die Volkspolizei, die ist überhaupt nicht in Aktion getreten und auch gar nicht zu sehen. Alles, was Uniform hat, hat reich ausgenommen, sobald ein Demonstrationszug gekommen ist, nicht wahr?
Zeige mal etwas.
Nee? Also die sind alle getürmt sozusagen, nicht?
Einige Polizeireviere sind bereits auch in Streik getreten. Die Polizisten stehen vor dem Revier und haben auch ihr Koppel abgelegt und Gummiknüppel abgelegt und machen einfach nicht mehr mit.
Die Situation am Potsdamer Platz bleibt weiterhin kritisch. Gegen 16 Uhr formieren sich die Demonstranten erneut und drängen Zentimeter für Zentimeter in die Leipziger Straße ein.
Von einem Hochhaus können wir den ganzen Potsdamer Platz überblicken und tief hineinschauen in die Leipziger Straße. Dort stehen 3 schwere russische Panzer und dahinter eine unendliche Kolonne von LKWs mit Volkspolizei. Die Volkspolizei ist nun abgesessen und die Leipziger Straße zum Potsdamer Platz hin marschiert und bildet nun eine Schützenkette quer durch die Grünanlagen, beinahe bis hinüber zu den Ruinen der Reichskanzlei. Auf dem Damm stehen sowjetische Soldaten, genau wie die Volkspolizei, mit Karabinern im Anschlag. Und davor eine vieltausendköpfige Menschenmenge von Westberlinern und Ostberlinern, die Freiheitslieder singen und Freiheitsparolen in den Ostsektor hinüberrufen, zum Teil auch durch Lautsprecherwagen in russischer Sprache die russischen Offiziere und Mannschaften ansprechen. Ab und zu fallen ein paar Schüsse und hier auf der Westseite stehen die Krankenwagen bereit für den Einsatz und auch die Westberliner Polizeiwagen. Die Potsdamer Straße ist jetzt so gut wie geräumt.
Etwa eine Stunde lang dauert dieses zentimeterweise Vorgehen. Schritt für Schritt nähert sich die Menschenmenge der Schützenkette der kasernierten Volkspolizei. Plötzlich wird aus kürzester Entfernung eine Salve abgefeuert. Weitere folgen. Die Menschenmenge weicht zurück und nimmt die Verletzten mit. Dazu hören wir einen Augenzeugenbericht.
Es war schaurig anzusehen, ja, wie die Salven dann hintereinander losgingen und die Menschenmassen zu Boden stürzten. Man sah gleich einige auf dem Boden sich wälzen, blutüberströmt. Und alles hat nach Sanitäter, nach Polizei gerufen und man hat die Leute schwer durchblutet, hat man sie angeschleppt und in die Wagen eingebracht.
Der Abend steht im Zeichen einer gewaltigen Rauchsäule, die sich über den Potsdamer Platz erhebt. Sie stammt nicht von den Kiosken und den Propagandasäulen, die die Demonstranten heute früh anzündeten. Sie stammt von einem Brand, der erst vor etwa anderthalb Stunden angelegt wurde. Es ist jetzt 18 Uhr und hell schlagen die Flammen aus dem großen Kolumbushaus. Es ist ein gespenstisches Bild hier am späten Nachmittag oder am frühen Abend. Und die etwa 2000 Demonstranten, die sich noch in der Mitte des Potsdamer Platzes aufhalten, schauen in die Flammen, schauen auf das Kolumbushaus, schauen auf die Stelle, wo sich heute früh erst 6 Volkspolizisten ergaben.
Potsdamer Platz um 22 Uhr. Wir blicken hinüber in den Ostsektor und die Straßen, die Leipziger Straße und die umliegenden Straßen, liegen in Totenstille. Ab 9 Uhr ist der Ausnahmezustand erklärt worden und niemand darf mehr auf der Straße sein. Aber wir wissen, dass in dem Gebüsch der Grünanlagen des Potsdamer Platzes kasernierte Volkspolizei und Russen in Deckung gegangen sind und auf jeden schießen werden, der die Sektorengrenzen überschreitet. Gegen 19 Uhr wurde das Haus Vaterland angesteckt und bei den Löscharbeiten wurde ebenfalls geschossen, und zwar vom ehemaligen Hotel Fürstenhof. Und auch dabei hat es wieder einige Verwundete gegeben.
Ja. Es gab einen schwer Verwundeten, der einen Lungensteckschuss hatte. Der 19-jährige Junge aus der Lehrter Straße wurde von uns ins Krankenhaus überführt und bei diesem Transport, also beim Aufladen dieses schwer Verletzten, wurden wir beschossen. Aber Gott sei Dank ist niemand getroffen, sodass wir den verletzten Wesen noch ins Krankenhaus bringen konnten.
Neben der Polizei hat auch das Rote Kreuz hier eine Einsatzstation in der Potsdamer Straße. Herr Hansch, Sie haben gerade die Krankenhäuser besucht und vielleicht können wir einmal die traurige Bilanz dieses Tages ziehen.
Nachdem wir heute Morgen um 10.30 Uhr vom Kommando der Schutzpolizei Alarmbereitschaft zunächst für die Bezirke Wedding und Reinickendorf erhalten hatten, haben wir uns zunächst um die anmarschierenden Züge aus der Richtung Tegel, Schulzendorf, Felten und so weiter gekümmert. Haben diese Züge betreut und erhielten dann gegen 14.30 Uhr Befehl, sofort zum Potsdamer Platz abzurücken, weil dort größere Unruhen im Gange wären. Wir sind um ca. 15 Uhr am Potsdamer Platz eingetroffen und waren gerade bemüht, unsere Befehlsstellen in Zehlendorf von unserem Eintreffen in Kenntnis zu setzen, als plötzlich ein ziemlich lang anhaltendes Maschinengewehrfeuer auf die Menschenmenge auf dem Leipziger Platz eröffnet wurde. Und wir haben zunächst bei diesem kurzen Feuergefecht 15 Schwerverletzte geborgen und dem Elisabeth-Krankenhaus zugeführt.
Nun waren Sie heute Abend im Elisabeth-Krankenhaus und haben diese Kranken besucht. Wie geht es Ihnen?
Die Verletzungen sind zum größten Teil sehr schwer. Bei einem Verletzten, der 3 schwere Lungenschüsse hatte, wurde bereits die zweite Bluttransfusion vorgenommen. Und es war zu der Zeit, als ich das letzte Mal im Krankenhaus war, im Krankenhaus der Elisabeth-Schwestern in der Lützowstraße 2 Todesfälle zu verzeichnen. Durch die Einsatzleitung Zehlendorf wurde uns aber bekannt gegeben, dass in der Nähe des Anhalter Bahnhofs weitere Tote zu verzeichnen waren, sodass bis 20 Uhr bisher mit 5 Toten zu rechnen war. Die Zahl der Verletzten wurde gegen 19 Uhr mit ca. 65 angegeben.
Am nächsten Tag spricht Ernst Reuter zu den Berlinern. Der regierende Bürgermeister der Stadt befand sich zur Zeit des Aufstandes in Wien.
Als ich am Sonntag von München nach Wien floh, konnte keiner voraussehen, welche. Und die Hilfe, auf die ich gerechnet hatte, mit der zur Verfügungstellung eines Flugzeugs, hat sich offenbar nicht verwirklichen lassen. Ich stehe unter dem tiefen Eindruck der Nachricht, die ich auf dem Flugplatz bekam, dass ein Berliner von einem Standgericht im Osten erschossen worden ist. Und meine erste spontane Handlung ist eine Intervention gewesen, um zu versuchen, dass alle Kräfte mobilisiert werden, um diesem Wahnsinn ein Ende zu machen. Mit Standrechten, mit Bajonetten und mit Panzern kann auf die Dauer ein Volk doch nicht niedergehalten werden. Das, was wir in Berlin und was wir in der Ostzone erleben, ist eine Mahnung, ist ein Fanal für die ganze freie Welt, die nun endlich begreifen muss, dass sie aus ihrem Zaudern, aus ihrem Nichthandeln, aus ihrem Nichtzusammenkommen, aus ihrem Nichtübereinstimmen heraus muss und dass sie politisch aktiv werden muss. Wir erneuern unseren Appell an die ganze Welt. Die Welt möge endlich begreifen, und ich hoffe, sie wird es jetzt zugeben müssen, dass die Deutschen ein Volk sind, das den Wert der Freiheit kennt. Und dass die Deutschen ein Volk sind, das für die Freiheit sich einsetzt. Die Arbeiterschaft Berlins hat nicht höhere Löhne verlangt. Sie hat Freiheit verlangt. Sie hat freie Wahlen verlangt. Sie hat eine Änderung des ganzen Systems verlangt. Es gibt kein Problem, das so dringlich ist wie die Wiedervereinigung Deutschlands. Es gibt keine Ruhe, es gibt keinen Frieden, ehe dieses Problem nicht gelöst ist.